SRF 3.
Jetzt kostet er wieder plus minus 1,20 der Euro. Und bei den kleineren Firmen atmet man auf, denn
wir haben in den letzten paar Jahren doch einiges ertragen müssen.
Besuch beim Firmenchef am Rheinfall. Die baskische Terrororganisation will sich auflösen und entschuldigt sich für ihre Taten in den 1970er Jahren.
Das ist eine wichtige Geste, sicher gesellschaftlich, aber den direkten Opfern hilft das in der Trauerbewältigung sicher auch nicht weiter.
Sagt unser Mann in Spanien. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Jetzt schalten wir zuerst in die Nachrichtenredaktion zu Yvonne Lambricker und da geht's zuerst um einen Zugunfall in Österreich.
Im Hauptbahnhof von Salzburg hat sich heute in den frühen Morgenstunden ein Rangierunfall ereignet. Dabei sind 54 Passagiere verletzt worden, wie ein Sprecher der österreichischen Bundesbahnen mitteilte. Eine Person habe operiert werden müssen, die anderen seien ambulant behandelt worden. Einer der beiden Züge, die kollidierten, war ein Nachtzug aus Zürich unterwegs nach Wien. Insgesamt befanden sich rund 250 Passagiere in den Waggons. Ob ein technisches Problem oder menschliches Versagen zum Unfall führte, werde untersucht, teilten die österreichischen Bundesbahnen mit. In Deutschland sorgt ein Fall von mutmaßlicher Korruption im Asylwesen für Aufsehen. Eine ehemalige Mitarbeiterin des Bundesflüchtlingsamts in der Stadt Bremen soll in 1200 Fällen zu Unrecht Asyl gewährt haben. Gegen die Frau sowie gegen drei Rechtsanwälte werde unter anderem wegen Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt, sagte eine Sprecherin der Bremer Staatsanwaltschaft. Insgesamt liefen Ermittlungen gegen 6 Beschuldigte. Ermittelt werde auch wegen bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragsstellung. Das heißt, die Beschuldigten sollen gezielt Flüchtlinge aus anderen Bundesländern nach Bremen gebracht haben, um ihnen dort Asyl zu gewähren. Nord- und Südkorea haben erstmals eine direkte Telefonhotline zwischen ihren Staatschefs freigeschaltet. Ein Testanruf zwischen Seoul und Pyongyang sei erfolgreich gewesen, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hätten in den nächsten Tagen ein erstes Telefongespräch geplant. Vor dem Gipfeltreffen in einer Woche heißt es weiter. Bei Lausanne Sport wird der Serbe Ilija Porenovic bis Ende Saison Interimstrainer. Dies nachdem Fabio Celestini freigestellt wurde. Lausanne droht der Abstieg in die Challenge League. Dies soll Porenovic laut Mitteilung verhindern. Der 35-Jährige war bisher Trainer des Erstligateams von Lausanne Sport. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 8.809 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.1977 gehandelt und der Dollar zu 97,39 Rappen. Das Wetter heute und morgen: scheint die Sonne. Die Temperatur erreicht sommerliche 25 bis 29 Grad.
Info 3 Mittag.
Viele Schweizer Unternehmer atmen in diesen Tagen auf, wenn sie auf den Eurokurs schauen. Zum ersten Mal seit 3 Jahren ist er diese Woche auf 1,20 Franken gestiegen. Schweizer Waren lassen sich also wieder leichter ins Ausland verkaufen. Ein Familienbetrieb, der davon profitiert, ist die Kebo mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall. Manuel Rentsch hat das Unternehmen besucht.
Schleifen, fräsen, bohren. In der Fabrikationshalle der Firma Kebo ist einiges los. Es gibt Arbeit und mehr Aufträge als auch schon. Firmenchef Daniel Bodenmann freut sich über den Euro, der erstmals wieder 1,20 kostet.
Ich würde mal sagen, great news. Für uns ist das natürlich sehr erfreulich, da wir sehr viel vor allem auch in den Euroraum exportieren.
Die Firma Kebo ist ein Familienbetrieb, gegründet vor fast 40 Jahren, geführt in zweiter Generation, 75 Angestellte, ein Umsatz von rund 15 Millionen Franken. Die Kebo AG macht Spritzgießformen aus Stahl. Diese Formen werden von anderen Firmen für die Herstellung von Kunststoffteilen verwendet, die man im Alltag häufig sieht. Joghurtbecher, Plastikdeckel, Drehverschlüsse, Spritzen und Infusionen für Spitäler. Die meisten Kunden sind im Ausland, die Mehrheit im Euroraum. dass der Eurokurs steigt, das helfe der Firma, profitabler zu werden.
Durch das können wir unsere Marge vergrößern. Die Marge war in den letzten Jahren, vor allem 2015 und 2016, wirklich ungenügend. Und jetzt kommen wir wieder in einen Bereich, wo wir sagen können, ja, wir können auch langfristig wieder überleben und auch investieren, was für uns sehr wichtig ist.
Die vergangenen Jahre seien schwierig gewesen, sagte Firmenchef rückblickend. Vor allem 2015, nachdem die Nationalbank den Euro-Mindestkurs aufgehoben habe. Ein Schock für die Firma.
Ja, das war 15. Januar, werde ich nie mehr vergessen. Es war der schlimmste Moment in meinem Geschäftsleben. Ich war gerade am Telefon und hatte dann auf dem Bildschirm hatte ich das E-Mail gesehen von meiner Hausbank. Und ich konnte es nicht glauben und im ersten Moment dachte ich, das sei das aus für die Firma.
Der Euro ist damals, vor 3 Jahren, auf einen Schlag von 1,20 auf einen Franken eingebrochen. Für die KEBO bedeutete dies hohe Verluste auf den Eurobeständen und 40% weniger Aufträge aus dem Euroraum. Der Betrieb rutschte in die roten Zahlen und musste 15 Stellen abbauen. Es begann die Flucht nach vorne, die Suche nach neuen Kunden in Asien und Amerika. Inzwischen geht es dem Betrieb wieder besser. Und dass der Euro erstmals seit 3 Jahren wieder auf 1,20 gestiegen ist, das hilft der Firma zusätzlich.
Besuch bei der KEBO am Rheinfall.
Info 3 Mittag.
Wer es mit den Steuern oder mit Schwarzgeld nicht so genau nimmt, hatte bis jetzt in der Schweiz nicht so viel zu befürchten. Personen oder Firmen konnten sich selber anzeigen und so Buße tun, das heißt zum Beispiel Steuern nachzahlen. Doch damit soll Schluss sein. Der Bundesanwalt will diese Praxis für international tätige Firmen ändern. Sie sollen sich nicht mehr einer Strafe entziehen können. Philipp Burkhardt.
Statt bestraft zu werden, soll der Täter dem Opfer eine Wiedergutmachung leisten können. Diese Möglichkeit hat das Parlament mit einer Änderung des Strafgesetzbuches im Jahr 2007 neu geschaffen. Und seither ist dieser Artikel 53 zur Wiedergutmachung politisch heftigst umstritten. Jetzt überrascht Bundesanwalt Michael Lauber mit der Ankündigung, dass er diesen Artikel bei international tätigen Unternehmen grundsätzlich nicht mehr anwenden will. So ist es nachzulesen im neuesten Tätigkeitsbericht der Bundesanwaltschaft, der heute den Medien vorgestellt worden ist. Lauber begründet.
Aus unserer Sicht ist die Wiedergutmachung gemacht für, ich sage das fast untechnisch, für Sie und mich, für natürliche Personen, wenn es darum geht, für Schuldausgleich persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen. Was heißt das für Unternehmen? Ein Unternehmen ist nicht schuldfähig in dieser Art und Weise. Da muss man von mir aus gesehen neue Wege gehen.
Und deshalb gewichtet die Bundesanwaltschaft in Zukunft das Interesse der Öffentlichkeit an einer Bestrafung höher, wenn es um international tätige Unternehmen geht. Nicht zuletzt auch, um den Anschein eines Ablasshandels mit Unternehmen zu vermeiden, wie es im Tätigkeitsbericht heißt. In einem ersten konkreten Fall hat die Bundesanwaltschaft deshalb im März des vergangenen Jahres bewusst eine Wiedergutmachung ausgeschlossen, nachdem sich das betreffende Unternehmen selber angezeigt hat, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der schweizerischen Strafverfolgung. Das Verfahren gegen das Unternehmen, die weltweit führende Herstellerin von Maschinen zum Druck von Banknoten, hat dann mit einer symbolischen Buße von 1 Schweizer Franken geendet, den die Bundesanwaltschaft mittels Strafbefehl verhängt hat. Dies obschon das Unternehmen zugegeben hat, in mehreren Staaten Beamte mit Beträgen in 2-stelliger Millionenhöhe bestochen zu haben. Da stellt sich die Frage, sieht 1-Franken-Buße nicht auch nach Ablasshandel aus?
Ich verstehe diesen Eindruck durchaus.
Sagt der Bundesanwalt dazu, doch müsse man berücksichtigen, dass bei der Bestrafung von Unternehmen besondere Umstände gelten würden. Viel wichtiger als eine hohe Strafe sei es bei Unternehmen dafür zu sorgen, dass ein Delikt in Zukunft nicht mehr begangen werde.
Info 3 Mittag.
Spanien in den 1970er Jahren. Eine Blutspur überzog das Land. Die baskische Terrororganisation ETA kämpfte für die Unabhängigkeit. Hunderte Tote waren die Folge. Erst 2011 erklärte die Gruppe eine Waffenruhe. Heute gibt es noch etwa 4 bis 5 ETA-Mitglieder und ein paar hundert Gefangene. Und die haben sich nun für die Gräueltaten von damals entschuldigt. Die ETA will sich auflösen. Ich habe Hans-Günther Kellner in Madrid gefragt, ob denn diese Entschuldigung irgendwer gehört hat.
Nein, eigentlich ist das auch ein Kommuniqué mehr für das eigene Lager, auch wenn es sich jetzt offiziell an die Opfer richtet. Es ist einfach so, dass ein Zeichen, wir machen das, was von uns erwartet wird. Für die Opfer klingt es auch ein wenig zynisch, wenn es in diesem Schreiben jetzt zum Beispiel heißt, es tut uns wirklich leid. Insofern, das ist eine wichtige Geste, sicher gesellschaftlich, aber den direkten Opfern hilft das in der Trauerbewältigung sicher auch nicht weiter.
Die ETA, die will sich jetzt also ganz auflösen. Hat die Gruppe was davon oder kommt das einer Kapitulation gleich?
Ja, das ist schon das richtige Wort. Ich denke auch, das ist jetzt die endgültige Kapitulation. Das muss man so sagen. Die ETA hat ja schon seit 2011 so etwas wie ein Ende in Würde gesucht, ein Ende, bei dem sie vor allem im eigenen Lager auch ihr Gesicht wahren könnte, aber das hat sie eben nicht erreicht. Und jetzt muss sie auch eingestehen, dass sie nichts für ihre Gefangenen erreicht hat. Es gibt ja noch 300 Häftlinge in den Gefängnissen, das waren mal deutlich mehr, und die sind auf Haftanstalten in ganz Spanien verteilt. Das war schon immer so, damit wollte man verhindern, dass sich die ETA auch in den Gefängnissen organisieren kann. Das wäre jetzt eigentlich längst nicht mehr notwendig, seit die ETA keine Anschläge mehr verübt. Aber eben trotz des Endes der Gewalt 2011 war die spanische Regierung nie zu einer Zusammenlegung in den Gefängnissen im Baskenland bereit.
Also es gab gar keine Verhandlungen?
Nein, es gab keine Verhandlungen und es war überhaupt keine Zugeständnisse, noch nicht einmal marginal.
Das Baskenland ist mit der Unabhängigkeitsbestrebung gescheitert, Katalonien vorläufig auch. Gibt es Parallelen bei diesen zwei Regionen?
Na gut, die Parallelen gibt es insofern, als dass zwei Regionen sind mit einer relativ starken Unabhängigkeitsbewegung. Man muss aber dazu sagen, das Baskenland hat innerhalb der spanischen Verfassung einen Sonderstatus. Es hat eine Steuerhoheit. Das Baskenland zahlt nur für sogenannte Dienstleistungen, die die spanische Regierung im Baskenland erbringt, also zum Beispiel Sicherheit oder Verteidigung, Infrastrukturen. Und mit dieser Steuerhoheit ist das Baskenland zu einer außerordentlich wohlhabenden Region geworden. Und damit ist auch der Separatismus immer geringer geworden im Baskenland. Bei den Katalanen ist das anders. Die wollten diese Steuerhoheit ursprünglich nicht bei der Ausarbeitung der spanischen Verfassung Ende der 70er Jahre. Aber 2011, auf dem Höhepunkt der Krise in Spanien, da mussten die Regionen sparen. Da hat man etwas Ähnliches gefordert aus Barcelona. Und da hat Madrid aber gesagt, das geht jetzt nicht. Wir können noch nicht mal unsere Beamtengehälter im Augenblick bezahlen. Zahlen 2011. Und da haben dann die bürgerlichen Nationalisten in Katalonien, die eigentlich eher gemäßigt waren, da wurde aus den bürgerlichen Nationalisten Separatisten.
Sagt Hans-Günter Kellner, freier Journalist in Madrid. Das war Info 3 am Freitagmittag. Julia Villino und Daniel Hubacher wünschen eine gute.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.